Hinten leuchtet der Weihnachtsbaum und davor wird im Laufe dieses Abends geprügelt. Das sind Szenen aus Greiz in Thüringen von diesem Wochenende. Die Polizei spricht hier offiziell von Corona-Protest. Aber hier wurde gebrüllt, gepöbelt und dann auch kräftig zugeschlagen. Die Bilanz dieses Abends: 14 verletzte Polizisten. Unser Bundeskanzler sagt, in der Corona-Krise sei unser Land nicht gespalten. Aber ist das so? Die richtigen Fragen jetzt bei Bild.
Die richtigen Fragen. Der wichtigste politische Talk der Woche. Bild nimmt die Mächtigen ins Verhör und konfrontiert sie mit den Fragen und Sorgen derjenigen, die sie regieren. Ob Corona-Chaos, Impfstoffblamage, Schuldendilemma, Bürokratie oder Ungerechtigkeit. Hier werden die Probleme benannt, wie sie sind. Unsere Moderatoren Paul Ronsheimer und Kai Weise legen den Finger in die Wunde. Die brennenden Themen der Woche hören Sie in Die richtigen Fragen. Jeden Montag als Podcast. Jens Spahn, Heiko Maas, Julia Klöckner oder Markus Söder. Wir reden mit denen, die entscheiden. Folgen Sie der Sendung jetzt bei Spotify, Apple, Deezer, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, in diesen Tagen hier in Berlin am Imbiss, da ruft mir der Verkäufer über den Tresen: Wenn ich mich impfen lasse, lässt sich meine Frau scheiden. Das war kein Witz, sondern das war ernst gemeint. Und es zeigt, wie tief der Spalt mittlerweile durch die Familien geht in dieser Corona-Krise, durch die ganze Gesellschaft. Wie sehr ist Corona-Deutschland gespalten? Das diskutieren wir heute Abend mit diesen Gästen, nämlich mit Matthias Berger. Er ist dort Oberbürgermeister, wo vor einer Woche Menschen mit Fackeln vor das Haus der dortigen sächsischen Gesundheitsministerin gezogen sind. Wir diskutieren mit Herbert Reul, dem nordrhein-westfälischen Klartext-Innenminister, der selbst schon mal Erfahrungen gemacht hat in seinem Politikerleben mit Bedrohung gegen ihn. Wir diskutieren das mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, der langjährigen FDP-Justizministerin, und hier im Studio mit Georg Mayer. Er ist in Thüringen SPD-Innenminister und bei uns. Und er ist also dort Innenminister, von wo uns diese Bilder erreicht haben vom Wochenende. Aus Greiz in diesem Fall. Da sind rund 1000 Leute dort zum Demonstrieren eigentlich gegangen, zum Protestieren in dieser Corona-Krise. Und dann ist das völlig eskaliert. Herr Mayer, wer ist das? Wer ist dieser Corona-Mob? Was wissen Sie über diese Menschen?
Ja, erstmal ist natürlich das sehr stark zu kritisieren, dass sich jetzt in diesen Zeiten dort über 1000 Menschen versammelt haben. Das ist rechtswidrig. Ja, es gibt zwar eine Möglichkeit zu demonstrieren, im begrenzten Rahmen, 35 Teilnehmer mit Abstand und so weiter und so fort, wissen die Menschen auch. Wer dort aufgetreten ist, auch aggressiv aufgetreten ist, das ist eine Mischung, würde ich mal sagen. Nach unserem Kenntnisstand sind es Rechtsextremisten, gerade auch in Greiz, unter anderem auch aus dem Nachbarland Sachsen rübergekommen, aber auch eigene. Es sind Querdenker darunter, radikalisierte Impfgegner. Also es ist so eine Mischung, die ist halt sehr kritisch zu beurteilen.
Wer ist das eigentlich? Wer sind eigentlich Querdenker? Was verstehen Sie als Innenminister darunter?
Naja, das ist jetzt ein Überbegriff. Ja. Ja. Darunter sind verschiedene Gruppen, die sich dann unter dieser Bewegung gesammelt haben. Anfangs waren es tatsächlich Menschen, die Sorgen hatten um, sag ich mal, den eigenen Betrieb und so weiter und so fort. Völlig legitim. Aber diese Bewegung hat sich ganz klar radikalisiert. Wir wissen auch, die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Reichsbürgern ist sehr eng. Da gab es Treffen von Führungsleuten, die sich da miteinander strategisch ausgetauscht haben und so weiter und so fort. Das sind die Impfgegner darunter. Also es ist eine, in Anführungszeichen, bunte Mischung, die aber aus unserer Sicht sehr, sehr gefährlich ist.
Hier sind in diesem Fall in Greiz sind Flaschen geflogen auf Polizisten. Hier wurde geprügelt eben. Hier ist Pyrotechnik zum Einsatz gekommen. Fackeln wieder, die wir sehen, um das Ganze noch massiver wirken zu lassen. Das, was wir eben kurz vorher auch in Sachsen gesehen haben, das sehen wir in vielen Teilen Deutschlands aktuell. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul bei uns. Kommen diese Menschen nach Ihren Beobachtungen aus der Mitte der Gesellschaft?
Na, sie kommen aus mehreren Teilen der Gesellschaft. Wir haben, der Kollege hat das ja gerade richtig beschrieben, es waren am Anfang sehr viel besorgte Menschen. Es waren Leute, die grundsätzlich gegen Impfen sind. Es gab Leute, die aus der esoterischen Bewegung kommen. Und immer mehr ist das übergeschwappt in den rechtsextremistischen Bereich. Wir können heute feststellen, dass Rechtsextremisten diese Bewegung, diese Unruhe, diesen Ärger von Menschen missbrauchen für ihre Zwecke. Umgekehrt muss man sagen, diese Menschen lassen sich aber auch missbrauchen. Und deswegen muss das klar benannt werden. Das kann so nicht weitergehen. Das darf sich nicht weiter eskalieren. Wir merken, dass immer mehr von denen, die da unterwegs sind, sich gar nicht mehr mit dem Impfen beschäftigen, sondern mehr demokratiefeindliche Töne sind, verfassungswidrige Töne dabei sind, Sprache auftauscht, die viel zu tun hat mit dem, was auch am Boko Ballah in dem rechtsextremen Bereich auftaucht. Also das macht mir große Sorgen, weil das sich immer weiter entwickelt. Und manchmal habe ich den Eindruck, egal was der Anlass ist, die gehen zusammen auf die Straße, um ihren Missmut gegen den Staat zu artikulieren.
Ja, und das ist ja zunehmend auch gewalttätig, Frau Leuthauser-Schnarrenberger. Macht Ihnen das Angst, was da gerade irgendwie brodelt, diese komische Menge, die gerade Herr Reul und Herr Mayer versucht haben zu beschreiben, zu identifizieren? Macht Ihnen das Angst, diese auch zunehmende Gewaltbereitschaft?
Also es zeigt auf alle Fälle, dass doch eben mehr Bürgerinnen und Bürger sagen, sie wollen das sich nicht gefallen lassen, was hier Regierungen, Bund und Landesebene entscheiden. Sie wenden sich, wie eben Herr Reul richtig sagte, gegen den Staat. Da haben sie eine Einheit, obwohl wir alle der Staat sind, wo sie ihre Wut ablassen können. Und ich glaube, was uns sehr beschäftigen und auch besorgt machen lassen muss, ist, dass es eben so unterschiedliche Motivationen gibt, die aber auch in den radikalen bis extremistischen Bereich hineingehen. Aber es ist ja nicht eine Organisation, ist die man leichter auch von den Verfassungsschutzbehörden überwachen könnte, sondern die setzt sich ja zusammen aus vielen Bürgern. Und ich sage ganz klar, jeder, der da hingeht und mitmacht und sieht, da entwickelt sich eine Demo. Manche sind erlaubt, aber nicht in diesem Ausmaß. Manche Versammlungen waren auch illegal. Und sie sehen, dass da solche Parolen gegrillt werden, der macht sich mitschuldig, der muss da weg sein. Man kann nicht sagen, ich will meine Meinung sagen und unterstütze damit
und
Rechtsextreme, denn auch da sind verschiedene Gruppierungen da, die das für sich nutzen.
In der Tat. Herr Berger, Sie sind Oberbürgermeister in Grimma. In Grimma sind Menschen auf die Straße gegangen, haben sich zusammengetrommelt, um mit Fackeln vor das Haus der sächsischen Gesundheitsministerin, Sozialministerin Petra Köpping zu ziehen. Wir sehen hier nochmal die Bilder, jetzt gerade ein paar Tage alt. Was sind das für Menschen gewesen? Grimma, kennen Sie die Menschen? Sie wissen, wer das war. Beschreiben Sie, was das für eine seltsame Menge war.
Für Grimma selbst gesprochen, ohne das Ganze relativieren zu wollen, kann ich sagen, dass in dem speziellen Fall, Gott sei Dank muss ich sagen, keine extremistische, rechtsorientierte Gruppe dahinter stand, sondern das waren ungefähr 30 Grimmerinnen und Grimmer, also aus dem weiten Umfeld, die bei uns, und da habe ich auch immer, eigentlich waren wir sehr liberal, hier durch Grimma gezogen sind, einmal in der Woche. Und offensichtlich war aber genau das Problem. Wir haben die gewähren lassen im Sinne von, okay, wenn ihr den Corona-Schutzverordnungen genügt, weit auseinander, dann macht euren Spaziergang. Und die haben dann irgendwann für sich beschlossen, eben mal in so einen kleinen Ortsteil unseres Ortes zu ziehen und sich mit Fackeln hinzustellen. Ich behaupte in dem speziellen Fall, ich betone, ohne relativieren zu wollen, die waren sich gar nicht bewusst, was das für eine Symbolik ist, wenn ich dort quasi mit einer Fackel stehe. Den geschichtlichen Hintergrund konnte dieser Personenkreis nicht einordnen. Man kann ihnen aber vorwerfen, dass ihnen hätte bewusst sein müssen, dass wenn ich mich vor ein Haus stelle mit Fackeln,
ja,
das ist eine Botschaft,
also,
da kann man nicht mehr abgrenzen zwischen...
Kann man meiner Ansicht nach nicht, also das kann man ja gar nicht in seinem Kopf verpassen, dass das eine Wirkung, auch eine bedrohliche Wirkung auf die Frau hat, auf die Ministerin, die 10 Minuten vorher nach Hause gekommen hat, sie uns erzählt, sitzt mit ihrem Mann, möchte gerade zum Abendessen gehen und dann stehen diese Menschen dort vom Haus mit ihren Fackeln. Das ist doch klar, was das für eine Wirkung hat. Natürlich ist das bedrohlich. Das kann ja gar nicht anders gewesen sein, dass es den Menschen bewusst ist, Herr Berger.
Das ist völlig inakzeptabel. So haben das auch 99,9% hier in Grimma gesehen. Innerhalb kürzester Zeit ist das Ganze aber proklamiert worden, dann auch von diesen organisierten Rechten wie den Freien Sachsen, die das dann für sich proklamiert haben. So war es wohl in dem Fall nicht. Das ist aber nicht weniger schlimm, sondern muss sagen, man kann sich eigentlich bloß dafür schämen. Das ist völlig inakzeptabel und war bei uns auch ein Tabubruch. Wir haben immer versucht, liberal zu sein. Ich habe selber dafür gesorgt, dass alle Parteien, egal aus welcher Richtung sie kamen, hier Zugang hatten zu unseren öffentlichen Räumen. Uns war wichtig, dass wir einen sachlichen Austausch miteinander üben. Aber was hier passiert, ist völlig inakzeptabel, kann man sich eigentlich bloß schämen.
Mich hat das auch deswegen so bewegt, weil Grimma ja in unserem Bewusstsein ist, vor allen Dingen durch die Flutkatastrophe 2002 und durch die Solidarität danach, die Sie ja auch immer mit großen oder tollen Worten ja auch beschrieben haben dort in der Stadt, das nochmal Bilder von damals, da hat man angepackt in der Stadt, da hat man nicht aufgegeben, da hat aber ganz Deutschland zusammengestanden. Gerhard Schröder damals, der Bundeskanzler, ist dorthin gereist. Die berühmten Bilder stammen eben auch aus Grimma von damals. Und da stand Deutschland zusammen, da war man solidarisch. Hat man das verloren? Geht jetzt ein Spalt auch durch Grimma durch, Herr Berger?
Ich denke, am sächsischen Maßstab gemessen waren wir eigentlich immer eine sehr relativ liberale Stadt. Wir hatten da kaum Vorkommnisse in keiner Art und Weise. Warum das? Oder jetzt ist nun so, die Sozialministerin wohnt bei uns. Das war eben auch dieser Punkt, wo man dann eben angesetzt hat. Damit muss man einfach leben. Und da werden wir uns auch, das haben wir auch schon getan, ganz bewusst hinter Frau Köpping stellen. Wir haben jetzt im Stadtrat letzte Woche nahezu einstimmigen Beschluss gefasst. Der wurde von allen Parteien mitgetragen, vielen Gruppierungen der Stadt, wo wir gesagt haben, das ist nicht das Grimma, für das wir hier stehen. Die AfD hat leider nicht mitgemacht. Und das ist eigentlich auch der Punkt. Ich glaube, es wird zunehmend, kriegt das Ganze, wie vorstehend schon beschrieben, so einen politischen Drall. Also das nutzen ganz viele Gruppierungen ganz geschickt, diesen allgemeinen Unmut, der nicht nur die Ursache sicher in Corona hat, da mögen auch soziale Verwerfungen eine Rolle spielen. Das wird zunehmend genutzt, hier um im Prinzip Stimmung zu machen. Und ich halte das für einen ganz gefährlichen Mix, der wirklich explosiv werden kann.
Herr Mayer, der wird mit Drogen gearbeitet. Wir haben das hier eben in diesem Fall Köpping gesehen bei Ihrer Parteikollegin. Aber wir erleben das über Parteigrenzen hinweg. Karl Lauterbach, auch aus Ihrer Partei, den betrifft das schwerst. Es betrifft aber auch den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der das auch öffentlich gemacht hat. Die Drohungen gegen ihn selbst, die ein Ausmaß angenommen haben, das überhaupt nicht akzeptabel ist. Wie weit soll das doch gehen? Also wie können wir das weiter ertragen? Wie können wir das vor allen Dingen stoppen, Herr Mayer?
Ja, da müssen wir als Gesellschaft eine ganz klare Sprache finden. Ja, und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, die Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, sei es in Grimma oder jetzt auch in Greiz, das ist eine verschwindend kleine Minderheit. Ja, ich sage das ganz deutlich. Die große Mehrheit, auch in Thüringen, die steht dazu, dass wir jetzt alles machen müssen, um diese Pandemie zu bekämpfen. So, und diese kleine Minderheit wird immer lauter, wird immer radikaler. Die Rechtsextremen nutzen das natürlich für sich, weil sie jetzt die Chance sehen, sag ich mal, Entgrenzung nennt man das, dass sie weitere gesellschaftliche Schichten erreichen können. Und dann ist das natürlich sehr, sehr verwerflich. Es gibt im Internet natürlich immer wieder auch Aufrufe, die Privatadressen von Politikerinnen und Politikern öffentlich zu machen, verbunden mit der Drohung. Ja, die sollen kein schönes Leben mehr haben. Also das ist perfide, das ist unerträglich. Da muss aber, da sind wir natürlich von Seiten der Polizei gefordert, diese Menschen zu schützen. Wir können aber nicht alle Politikerinnen und Politiker in Deutschland schützen gleichzeitig, das geht nicht. Da muss die Gesellschaft ganz klar eine Sprache sprechen. Und das höre ich auch oft, ja, aber mir ist diese Sprache vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend, dass das nicht geht, ja.
Herr Reul, wie gefährlich ist das? Wir erleben diese Drohung ja mittlerweile täglich. Sie haben das in anderen Fällen auch als Politiker erlebt. Also wie gefährlich ist das? Herr Mayer sagt gerade, das ist eine verschwindend kleine Minderheit. Na klar, aber wie groß ist diese Gruppe, die da so laut ist? Können Sie das schon beziffern als Innenminister in der Innenministerkonferenz?
Naja, die Zahl ist, da hat Herr Mayer vollkommen recht, überschaubar. Das ist keine große Zahl. Ein paar hundert Leute, die da unterwegs sind, aktiv sind. Aber bei den Demonstrationen werden es immer mehr. Also wir hatten an diesem Wochenende auch Anmeldungen bei Demonstrationen mit 50, 60 Leuten und plötzlich sind da Tausende. Also da entwickelt sich unheimlich viel und das hat viel zu tun mit dem Internet, also mit dem Netz. Wenn Sie zum Beispiel auf den einschlägigen Foren sich das anschauen, dann sind da schon Tausende oder Zehntausende unterwegs, die diese Meinung teilen. Und irgendwie steckt dahinter so etwas wie: Wenn ich nicht einverstanden bin mit dem, was da im Moment im Staat entschieden wird und ich habe eine andere Meinung, dann nehme ich mir das Recht daraus, dazu nicht nur zu demonstrieren, das ist total in Ordnung, sondern eben auch die Grenze zu überschreiten. Haben wir übrigens im linken Bereich auch gehabt, sowas. Dass dann hinter berechtigten Anliegen, warum Menschen demonstrieren, sich andere dahinter verstecken und das missbrauchen für ihre Zwecke. Und deswegen kann ich uns allen nur raten, den Demokraten, also nicht nur den Parteien, sondern insbesondere der Mehrheit der Gesellschaft, dass wir gemeinsam sagen, jetzt ist Schluss, hier gibt es eine Grenze. Wir diskutieren gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen, wie das zukünftige Versammlungsrecht aussehen soll. Wir brauchen Instrumente, um eingreifen zu können.
Aber wir können ja nicht sämtliche Demonstrationen verbieten, um dann irgendwie diejenigen auszusortieren, Nein. die die Grenze nicht kennen, zwischen Meinung sagen und Gewalt auszuüben oder Drohungen zu richten. An Sie beispielsweise, weil Frau Leutheiser, mir ist das völlig unklar, wie das plötzlich aus dem Ruder laufen kann. Also wie kann aus Meinung sagen und aus anderer Meinung sein plötzlich Gewalt werden?
Das ist anscheinend auch durch diese Radikalisierung, durch das Netz mit befördert, durch die sozialen Medien. ein zum Teil kleiner Schritt, der dann nur noch gegangen wird. Und das kann einen ganz kleinen Auslöser haben. Also zum Beispiel Lockdown, 2G-Maßnahmen, alle Ungeimpften kommen nirgendwo hin oder brauchen einen Test, wo sie nicht wissen, wo sie den herbekommen sollen, kann dazu führen, dass wieder mehr Bürger sagen, das mache ich jetzt nicht mehr mit, ich gehe auf die Straße. Das sind aber nicht die Extremisten und Radikalen, die uns jetzt hier alle in dieser Runde Sorgen machen. Ich denke, wenn man dann die Größenordnungen sieht, dann gibt's ja diese laufenden Untersuchungen der Uni Konstanz, dass ungefähr 20% in Deutschland Distanz, Kritik am Staat im Zusammenhang mit Pandemie haben. Und es ist davon nur noch wieder eine Minderheit, die auf die Straße geht. Aber ich glaube, es sind zwei Dinge notwendig. Einmal, denen muss eine klare Kante gezeigt werden. Wo ist die Grenze dessen, was der Rechtsstaat auch zulässt? Das ist schon bei Meinungsfreiheit, bei sich versammeln, Regeln einhalten. Das ist für die Polizei eine schwierige Aufgabe, weil sie selbst ja zum Objekt von Beschimpfungen, Bespuckungen, wie auch immer werden. Aber wenn die merken, da ist eine Grenze des Rechtsstaats, dann denke ich, hat das eine Wirkung in so eine Szene, die Kritik äußert, weil sie dann wissen, da wird reagiert. Wenn man aber meint, ich teste mal alles aus, was geht, es fällt ja vielleicht eh nicht auf oder es wird eh nicht reagiert, dann führt das noch wieder mehr Menschen dazu. Also es kann eine kleine Gruppe von denen, die sagen, mir ist es egal, wie es hier ist, ich will hier meine Wut gewaltmäßig rauslassen, kann sehr viel, sage ich mal, Unruhe in unsere Demokratie bringen. Und deshalb fand ich es an manchen Städten sehr schön am Wochenende, dass es ja auch die Gegendemos gegeben hat. Und das waren teilweise sehr viel mehr als die, die jetzt da gehetzt haben gegen Politiker, was übrigens seit einigen Jahren, und das wird untersucht seit 2015 mit den Flüchtlingen, die kamen, da hat die Gewalt, Bedrohung, Beleidigung gegen Politikerinnen und Politiker und besonders auch auf kommunaler Ebene zugenommen, wo dann auch diese Drohung, ich weiß, wo deine Kinder sind, ich weiß, wie die in die Schule gehen, manche dann einfach gesagt haben, ich kann das meiner Familie nicht zumuten. Also wir haben hier mehr als nur jetzt am Wochenende diese fürchterlichen Ausschreitungen gegen Politiker auch gerichtet.
Wir holen Peter Neumann dazu, den bekannten Terrorexperten, der auch im Team von Armin Laschet war im Wahlkampf und möglicherweise dann ja Innenminister sogar geworden wäre. Herr Neumann, schönen guten Abend bei Bild. Wir versuchen ein bisschen zu ergründen, was ist das für eine Gruppe da auf der Straße? Das hat Herr Berger gerade aus Grimma geschildert, das hat Herr Mayer jetzt geschildert nach seinen Informationen, die er aus Greiz hat. Können Sie sagen, ob das Vorboten terroristischer Aktionen sind, die wir sehen dort auf der Straße und vor allen Dingen aber auch im Netz erleben mit diesen Morddrohungen?
Also ich kann mir das durchaus vorstellen, leider, aber ich denke, dass das noch eine Weile dauern wird. Wir haben momentan eine ziemlich große Szene überall in Deutschland, die sehr unkonsolidiert ist. Da sind ganz unterschiedliche Gruppen mit dabei und das kommt auch darauf an, wo sie schauen. Also wenn sie in Thüringen oder Sachsen schauen, dann sehen sie häufig, dass tatsächlich Rechtsextreme versuchen, diese Bewegung zu kapern, sich an ihre Spitze zu setzen, die eigene Anhängerschaft dadurch zu verbreitern. Das ist aber nicht überall in Deutschland so. Ein großer Teil der Leute, die bei den Demonstrationen mitlaufen, sind Leute, die mit Politik noch gar nichts zu tun gehabt haben. Also Esoteriker, Homöopathen, Anthroposophen, Selbstverwalter, also nicht typische Rechtsextreme. Ich denke, das wird sich in den letzten oder in den nächsten Monaten zeigen, was daraus entsteht. Meine Befürchtung ist, dass die Bewegung insgesamt zwar kleiner wird, dass sich Leute von dieser Bewegung absetzen werden, aber dass die, die übrig bleiben, sich weiter radikalisieren und auch eben für Gewalt eintreten wollen.
Können Sie das beziffern nach Ihren Erfahrungen bisher, Herr Neumann, wenn Sie sagen, die Szene wird ein bisschen kleiner, aber dafür umso gewaltbereiter, umso radikaler? Wie viele Menschen sind das im Moment in der Szene, bei denen Sie sagen würden, die sind gewaltbereit, auf die müssen wir ein ganz besonderes Auge haben?
Also ich kann das zahlenmäßig nicht genau einschätzen. Herr Reul hat ja auch schon richtigerweise gesagt, wir sprechen wahrscheinlich von ein paar hundert Leuten momentan. Aber gleichzeitig ist natürlich wahr, wenn man in die sozialen Medien schaut, wenn man auf YouTube schaut, dann sieht man, dass möglicherweise sogar Hunderttausende in dieser Bewegung in irgendeiner Form und Art involviert sind. Und deswegen ist es momentan noch ganz, ganz schwer einzuschätzen. Was wir sicher wissen, ist, dass Leute innerhalb dieser Szene in den letzten Monaten, und das ist die neue Entwicklung, immer konkretere sogenannte Widerstandsnarrative formulieren. Und das ist eigentlich für einen Forscher wie mich immer ein ziemlich deutliches Warnsignal. Wenn also Rechtfertigungen für Gewalt geschaffen werden, wenn konkret formuliert wird, wir sind die unterdrückte Minderheit und wir haben ein Recht auf Widerstand, Artikel 20 Grundgesetz, und wir können im Prinzip machen, was wir wollen. So wird das momentan formuliert. Das ist neu. Das gab es vor einem Jahr noch nicht. Und das deutet meiner Meinung nach darauf hin, dass sich innerhalb der Szene schon Leute konkret darauf vorbereiten, Gewalt nicht nur zu rechtfertigen, sondern sie auch zu ergreifen.
Da bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Punkt, Herr Neumann. Wie weit ist das dann, um tatsächlich in den Terrorismus zu gehen? Wie weit sind wir davon entfernt aktuell?
Also ich denke, was wir jetzt ja schon bereits sehen, ist so eine Art enthemmte, affektgeladene Gewalt, wo Journalisten angegriffen werden, wo Leute in Geschäften angegriffen werden, weil jemand die Maske nicht richtig trägt. Das ist noch kein Terrorismus. Das ist natürlich schon Gewalt. Und das begründet sich auch politisch, aber das ist noch keine terroristische Kampagne. Was wir vereinzelt bereits gesehen haben, sind komplexere Anschläge auf das RKI zum Beispiel oder auf Kliniken oder auf Impfstellen. Mhm. Ich denke, wenn sich da deutlichere Strukturen herausbilden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir in einigen Monaten tatsächlich möglicherweise von der terroristischen Kampagne sprechen.
Und Sie sagen ja gerade, diese Widerstandsnarrative, so haben Sie es genannt, Herr Professor Neumann, ist das, wenn jetzt die Impfpflicht für alle dazukommt, kann das so eine Initialzündung sein? Oder eben auch das Impfen von Kindern, wo wir ja auf diesen Demonstrationen jetzt sehen, Schilder wie Finger weg von unseren Kindern und derartiges. Also sind das solche Initialzündungen möglicherweise?
Das ist, ich habe das auch mehrfach schon gesagt, ich finde es falsch, nicht die Impfpflicht als solche, sondern der Begriff Impfpflicht, weil das ja etwas ist, woran sich die Szene, wenn man in diesen Kanälen drin ist, dann sieht man, dass die sich seit anderthalb Jahren an diesem Begriff abarbeiten. Mhm. Die sagen und haben vor anderthalb Jahren schon gesagt, die Impfpflicht, die kommt, glaubt den Politikern nicht. Und die fühlen sich natürlich jetzt alle total bestätigt. Und für die ist diese Impfpflicht das große Signal. Und das zweite große Signal ist natürlich, die wollen an unsere Kinder ran. Ja, je mehr davon gesprochen wird, dass Kinder geimpft werden soll, sagen die natürlich, jetzt wollen sie uns auch unsere Kinder wegnehmen. Also das sind zwei hochemotionale Begriffe oder hochemotionale Themen, die von der Szene als Signal gewertet werden und die sozusagen im Wissenschaftlichen, sagt man, als Trigger dienen könnten, als Auslöser von extremen Handlungen.
Danke für Ihre Einschätzung, Herr Professor Neumann. Das heißt, Herr Reul, NRW-Innenminister, Initialzündung für sowas, das dann weiter in Gewalt, möglicherweise in Anschläge sogar auf Impfzentren und sonstiges umschlägt, wie Herr Neumann das gerade schildert, das könnte eben die Impfpflicht sein, weil das so ein Reizwort ist, so ein Kampfbegriff für diese Szene?
Das kann man nicht ausschließen. Ich glaube, die Analyse von Professor Neumann ist erstmal richtig und die muss man ernst nehmen. Aber ob und wie sich das entwickelt, liegt ja ein Stück auch an uns, wie wir damit umgehen. Also uns, da meine ich Politiker, Gesellschaft, Journalisten, Medien. Und zwar zweierlei. Erstens, indem man, wie von Leuthäuser Schnarrenberg schon formuliert hat, man ganz entschieden denen gegenübertritt, die sich da nicht an die Regeln halten. Und umgekehrt, aber mit denjenigen, die berechtigte Sorgen haben, ins Gespräch kommen. Ich glaube, wir müssen auch argumentieren. Der Teil, der muss auch stärker kommen. Also ich meine, ich bin Innenminister, ich bin stärker zuständig für den Polizeibereich oder Verfassungsschutz. Aber ich glaube, es ist auch elementar, dass wir denjenigen, sind ja nicht alle gleich, wir haben eben beschrieben, wie unterschiedlich die Gruppe ist, denjenigen, denen es um ein Anliegen geht, denen muss man mit Argumenten kommen oder muss man erklären oder aufklären. Das ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Und ja gut, und man muss nachdenken darüber, ob man vielleicht auch mit Begriffen arbeitet, die weniger kampfbeladen sind.
Herr Mayer, wie lange dauert das, bis Impfzentren mit Polizei geschützt werden müssen?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Das machen wir immer lagerabhängig, aber ich muss daran.
Das passiert schon.
Natürlich, wir hatten das schon. Wir hatten auch schon Übergriffe auf Impfzentren. Ich muss eines sagen, es gibt ja schon Todesopfer. Es ist ja ein junger Mann erschossen worden in Idar-Oberstein. Und das zeigt ja schon mal, die Grenze zur Gewalt, zur tödlichen Gewalt wurde schon überschritten.
Ja.
Es sind diese Echokammern, die hier eine ganz große Rolle spielen. Also insbesondere Kanäle. Ja, Messenger-Dienste wie jetzt zum Beispiel Telegram, hier müssen wir viel stärker ran. Aber auch, und ich bin hier bei Bild, ich muss es sagen, auch gewisse Schlagzeilen in der Vergangenheit von Bild waren nicht wirklich hilfreich, um auch gesellschaftlich die ganze Sache zu deeskalieren. Ja, da haben auch Medien eine Verantwortung.
Der Verantwortung werden wir gerecht. Das sage ich an dieser Stelle ganz klar. Und wir stellen uns diesem Thema und dieser Diskussion auf jeden Fall, Herr Mayer, und tun das auch heute Abend hier bei Bild. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Impfpflicht. Da müssen wir auch über die Verantwortung der Politik sprechen und über die Versprechen, die es über Monate, ja eigentlich über 2 Jahre gegeben hat. Das kommt nicht. Und dann kommt das eben genau doch. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Reiz. Also welche Verantwortung tragen Sie, trägt die Politik für diesen, ja, muss man sagen, Wortbruch?
Also es hat ja, glaube ich, in allen Parteien zu Beginn der Pandemie 2020, wo wir die heutige Szenerie und Entwicklung alle nicht vorhergesehen haben. Keiner hat von der 4. Welle bei der 1. Welle gesprochen. Da war ganz eindeutig, also Impfpflicht wollen wir nicht, haben wir nicht. Für Masern hatte man sie für Kinder, aber vorher auch schon mal in einem anderen Kontext beschlossen. So, und jetzt haben wir schon eine geänderte Situation. Aber ich glaube, gerade was eben auch an Einschätzungen gesagt wurde, man kann nicht einfach so salopp hingehen, sich hinstellen und sagen, so, und jetzt hauen wir hier mal die allgemeine Impfpflicht ganz schnell durch. Herr Söder kommt ja fast jeden Tag damit, wir kommen an dieser Impfpflicht nicht vorbei. Und ich glaube, so kann man gerade das nicht erreichen, was Herr Reul gesagt hat. Nämlich diejenigen, die nicht zu den Radikalen gehören, denen nur der Anlass wichtig ist, aber nicht der Inhalt. QAnon, identitäre Bewegung, dritte Weg, das sind die Extremisten. Die erreichen wir da alle nicht mit. Aber die, die Sorge, Angst haben, auch nicht Vertrauen haben in Politik, auch in den Impfstoff kein Vertrauen haben, da gibt's immer noch genug, die bringen wir komplett in die Ecke, wenn wir jetzt so tun, als sei die allgemeine Impf jetzt das Credo, was alle Politiker vertreten. Und deshalb, glaube ich, muss man da sehr behutsam vorgehen. Und man muss jetzt mal debattieren.
Sagen Sie damit, Herr Söder trägt auch dazu bei, dass die Stimmung umso aufgeheizter, aufgeladener ist?
Nein, ich glaube, es bringt nichts, einzelnen Politikern jetzt eine Schuld zuzuweisen an einer Entwicklung.
Okay, das wollte ich nachfragen, nicht. Weil es
aber
gerade für mich so
anhört. Aber ich halte die Art und Weise, wie er die Impfpflicht bringt, wie er die Impfpflicht thematisiert, bei jeder Gelegenheit, nach dem Motto, alles andere greift nicht. Aber das wissen wir doch heute noch gar nicht. Wir sind doch in diesem Prozess verschärfender Maßnahmen. Und da kann ich nicht heute so tun, als sei die Impfpflicht der einzige Weg raus aus der Pandemie. Und das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die wirklich hier versuchen, mit aller Macht ein Argument gegen den Staat zu finden.
Ist das so, Herr Berger, Ihrer Erfahrung nach bei Ihnen vor der Haustür in Grimma, auch in Sachsen, ist das Ding, der Funke sozusagen ist, der Tropfen, der es zum Überlaufen bringt, die Impfpflicht?
Nein, aber ich will mal kurz an die Vorredner anknüpfen, und zwar nicht zu unterschätzen ist natürlich das Internet als Medium. Da sind Möglichkeiten gegeben, die ahnen wir alle noch gar nicht. Und das Ganze hat ja auch eine Entwicklung genommen. Und aus meiner Erfahrung war es so, es gab erst eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem Management insgesamt. Da hat es ja eine Demokratie nicht ganz einfach, weil die Minister haben sich teilweise widersprochen, die MPs haben sich widersprochen. Und das hat natürlich zu einer gewissen Verwirrung gesorgt, auch bei breiten Geschichten derer, die eigentlich impfwillig waren. Und dann ist das Ganze verkommen zu so einer Art Abenteuerspielplatz für alle, die hier irgendwie unzufrieden waren, sich mal profilieren wollten. Die haben das Thema genutzt. Und jetzt hat das die gefährliche Phase erreicht, dass eben sich dann bewusst politische extreme Gruppen das zunutze machen als Plattform. Und das halte ich für äußerst gefährlich. Also wir haben so ein dreistufiges Verfahren hier erleben müssen leider. Und es wird schwer sein, das wieder einzufangen. Hier ist der Staat wirklich gefragt. Und natürlich die Zivilgesellschaft. Wir haben auch überlegt in Grimma, ob wir mal so eine Art offenen Brief machen. Denn ich denke, dass 98% der Bevölkerung hier nur noch mit dem Kopf schütteln, wie einige wenige uns hier eigentlich tagtäglich vorführen. Nicht nur in Grimma, sondern eigentlich unser ganzes Land. Und man müsste eigentlich mal eine Demo machen mit dem häufig gebrauchten Begriff, wir sind das Volk, aber dann wirklich mal als Zivilgesellschaft im Sinne von, wir wissen, dass Demokratie was Wertvolles ist und wir lassen uns das von einigen wenigen Lauten nicht kaputt machen.
Es geht um offene Briefe und ich will das gar nicht bewerten. Es geht um verbal klare Grenzen ziehen und so weiter. Ich finde das alles genau richtig, wie Sie damit umgehen. Und trotzdem zeigt es ja eigentlich unser aller Hilflosigkeit auch in dem Moment. Wir wissen nicht richtig, wie wir diesem Phänomen im Moment entgegnen können. Herr Reul, brauchen wir erstmal sowas wie eine Zusammenkunft aller Spitzenpolitiker? Was weiß ich, ganz Priorität Nummer 1, ein Corona-Gewaltgipfel in der nächsten Woche, um dieses Problem wirklich zu lösen für Deutschland in diesen Zeiten, wo es an einigen Ecken auseinanderzufliegen scheint.
Ich halte gar nichts mehr von Gipfeln und Gesprächen und noch irgendwas, sondern jetzt muss klar gehandelt werden. Und wir sind uns ja hier alle einig, wir müssen an den Stellen, wo sowas passiert, entschieden entgegentreten. Das ist die erste Aufgabe. Der Staat muss sagen, was geht und was nicht geht. Punkt zwei. Punkt zwei, wir müssen erklären, warum wir was machen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es die Sprache richtig ist, zu sagen, die Politiker haben was versprochen und nicht gehalten. Ich würde lieber erklären, warum das sich so entwickelt hat. Denn Frau Leutheusser-Schnarrenberg hat ja gesagt, zu Recht gesagt, am Anfang war die Einschätzung nur andere. Wir haben einfach dazugelernt. Das Problem ist größer geworden. Und deswegen braucht man neue Antworten. Wir haben auch alle, also ich zumindest war fest überzeugt, dass die Mehrheit der Bevölkerung, und zwar die riesengroße Mehrheit, sich impfen lassen wird. Das war nicht so. Jetzt fangen wir eine neue Debatte an. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Dr. Westphalen, wir haben jede Woche jetzt 1 Million Leute, die geimpft werden. Das heißt, im Moment geht es voran.
Aber und der überwiegende Teil der Gesellschaft hat sich ja impfen lassen. Das ist ja das Ding. Der überwiegende Teil hat sich ja impfen lassen. Und trotzdem reicht es nicht. Und der Switch, das muss man ja schon sagen, Herr Reul, in der Meinung, da lagen nur ein paar Tage teilweise dazwischen. Und es war eine zentrale Wahlkampfaussage auch, dass es keine Impfpflicht geben wird. Und dann kamen die halt kurz nach der Wahl, das hatte mit der Wahl nichts zu tun, aber kamen nach der Wahl eben dann doch. Also der Switch ist innerhalb weniger Tage passiert und nicht zwischen erster Welle und vierter Welle.
Ja, vielleicht in der Sprache und in den Formulierungen, aber der Prozess war doch ein viel längerer, wenn man ehrlich ist. Es hat sich entwickelt. Wir haben doch alle jede Woche dazugelernt. Und jetzt merken wir, es wird ernsthafter diskutiert, die Notwendigkeit der Pflicht wird, des Impfen wird betont und schon impfen sich wieder mehr Menschen. Es gibt eine relativ große Gruppe zum Beispiel von jungen Frauen, so um die 30 bis 40, die einfach Sorge haben, wenn sie sich impfen lassen würden, das hätte irgendwas an Folgen für ihre Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Und ich glaube, wenn man da aufklärt, ist da eine Riesengruppe, die man noch heben kann, also wo man noch was verändern kann. Den Weg würde ich jetzt als erstes mal gehen und dann die zweite Schritt gehen, und der wird ja jetzt auch gegangen richtigerweise, dass es Bevölkerungen, dass es Berufe gibt, die nah mit Menschen zu tun haben, also im Pflegebereich, im Krankenhausbereich, Ärzte, Pfleger, da wird doch jeder verstehen, dass man sagt, da kann nur einer arbeiten, der geimpft ist. Das muss man gar nicht Impfpflicht nennen, da kann man doch ganz anders formulieren. Das ist einfach Vorsorge für die Alten, Vorsorge für die Kranken. Und deshalb kann da kein anderer arbeiten. Das kann man doch erklären. Und damit sind wir schon wieder ein Stückchen weiter. Also ich bin immer noch optimistisch, dass wir diesen Prozess vorantreiben können. Denn Sie haben ja eben richtig beschrieben, das Wort Impfpflicht kann fatale Folgen haben für diejenigen, die überhaupt nicht wissen und begreifen, um was es geht.
Wir diskutieren gleich weiter in dieser Runde mit Ihnen allen darüber, wie wir auch in den Familien damit umgehen. Ich habe schon zu Anfang der Sendung gesagt, dieser Spalt, der geht jetzt gerade vor Weihnachten quer durch die Familien. Unterschiedliche Meinungen, die aufeinanderprallen. Teilweise redet man kein Wort mehr miteinander. Wie gehen wir damit um in dieser Gesellschaft? Das nach der kurzen Pause hier bei BILD. Wir diskutieren darüber, wie tief Corona-Deutschland gespalten ist, nachdem wir in diesen Tagen Gewalt auf den Straßen sehen, Fackelaufmärsche vor den Häusern von Politikern, Morddrohungen. In dieser Zeit sagt der Bundeskanzler dazu das.
Die Gesellschaft ist nicht gespalten. Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger haben sich impfen lassen.
Das Land ist nicht gespalten. Bei uns der Innenminister von Thüringen, Jörg Mayer, stimmt das?
Also es ist eine Minderheit, die jetzt auf die Straßen geht und laut wird und so weiter. Die übergroße Mehrheit steht dahinter. Also insofern kann man nicht von einer Spaltung reden. Aber es gibt Kräfte, die wollen genau das erreichen.
Aber Spaltung bedeutet ja nicht 50-50. Eine Spaltung kann ja auch sein 20 zu 80.
Ich stelle fest, dass es Menschen gibt, die verunsichert sind, gerade was das Thema Impfen angeht, weil sie noch nicht für sich abschätzen konnten, was für Risiken bringt das mit sich. Und da haben wir auch Fehler gemacht in der Kommunikation. In der Krise ist Kommunikation das A und O.
Welche Fehler?
Naja, wir haben, glaube, wir hätten von Anfang an viel offener, sage ich mal, aufklären müssen. Die Fragen, die ja im Raum stehen, was jetzt, sage ich mal, die Nebenwirkungen sind, die Abwägung, was ich durch eine Impfung erreichen kann. Also ich reduziere das Risiko, schwer an Covid zu erkranken. Sehr, sehr deutlich. Das ist das größte Risiko, was man gesundheitlich derzeit hat. Aber natürlich, wie bei jeder Impfung, Tetanus und andere Dinge, habe ich ein sehr geringes Risiko, was jetzt Nebenwirkungen beim Impfen anbelangt. Und das ist letztendlich nie sauber kommuniziert worden. Das Schwergewicht lag immer in der Beschreibung natürlich der Risiken, die mit Impfen verbunden sind.
Und ehrlicherweise dachte man ja auch, Mensch, wenn die meisten mitmachen, dann wird das schon reichen, den Rest ziehen wir durch. Und das stellt sich jetzt als falsch raus. Frau Leutheusser, würden Sie auch sagen, so wie der Bundeskanzler, das Land ist nicht gespalten aktuell?
Also ich sehe eine Kluft zwischen denen, die jetzt sich von Politik und abwenden und gegen den Staat richten und denen, die wirklich, und zwar in großer, großer Mehrheit, doch Verantwortung für sich und andere übernehmen, auch bei ihrem Verhalten, auch indem sie sich eben impfen lassen und jetzt das Wort Boostern auch schon zum Tagesgebrauch gehört. Aber da sehe ich schon, und das mache ich nicht an Mehrheiten fest, aber da ist schon so eine gewisse Kluft da. So sagen das ja auch manche Soziologen, die sich lange mit jetzt dieser Entwicklung beschäftigen. Und das ist vielleicht ein bisschen ein schwächeres Wort, aber es ist nicht so, dass wir die alle so leicht zusammenbringen. Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, haben wir eben hier Gräben, die auch versucht werden müssen und das gerade durch Kommunikation zu überwinden. Wenn ich da noch ein Wort sagen darf, ich finde die Bilder, ich habe vorhin mir noch mal angeguckt, jetzt die Bundesregierung, die Länder haben neu beschlossen. Was sehen Sie im Internet? Einen nackten Arm, wo gerade eine Spritze angelegt wird. Das wird doch keinen Menschen überzeugen, sich jetzt impfen zu lassen. Statt dass man Bilder zeigt, wo man sich freut, dass die Gefahr minimiert ist, dass man sich selbst ansteckt und dass Krankheitsverläufe eben nicht mehr so lebensgefährlich sind, wenn ich geimpft bin. Aber doch nicht, dass da, wo Menschen Angst haben und auch die, die sonst mutig sind vor dem Peaks, ja, da rennen sie dann weg, das und das nimmt man als Werbebild. Also ich denke, es sind viele kleine Dinge, wo man eindeutig auch noch mal ein Stück weit durch Kommunikation und Bilder die Stimmung etwas positiver wenden können.
Das ist ein guter Gedanke. Von der Kluft spricht Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Ehrlich gesagt ist das meine Wahrnehmung auch im Privaten. Ich habe das schon gesagt, wenn wir in der Familie diskutieren, wenn wir unter Freunden diskutieren, natürlich geht diese Kluft genau da durch, der Graben auch. Teilweise wendet man sich voneinander ab, hat keine Lust mehr miteinander zu diskutieren. Das ist aber ja in Wahrheit eine große Gruppe von Menschen, die sich noch nicht hat impfen lassen. Ich will Ihnen einmal ein paar Zahlen zeigen nochmal. Wir haben das hier auf unsere Wand gelegt und haben einmal nochmal verdeutlicht, Mensch, das sind knapp 12 Millionen Menschen, die in Deutschland bisher nicht geimpft sind. Wir haben das mal mit anderen großen Bevölkerungsgruppen einfach in Relation gesetzt. Also SPD-Wähler, die Menschen, die bei der Bundestagswahl Scholz gewählt haben mit der Zweitstimme, es waren auch 12 Millionen Menschen knapp, die eben Scholz gewählt haben. Genauso viele Menschen in Deutschland haben bisher noch keine Erstimpfung. Raucher, 15 Millionen. Wir haben mal Protestanten, evangelische Christen dazugenommen. Es gibt viel weniger Menschen in Deutschland, die einen Hund haben, als ungeimpft sind. Ja, um einfach mal eine Größenordnung zu haben. Viel mehr Menschen sind ungeimpft in Deutschland als privat versichert. Ich glaube, das müssen wir uns einmal vergegenwissern, Herr Reul. Wir reden hier nicht über diese ganz kleine Minderheit nur, die irgendwie nicht mitmacht, die dann auch lautstark ist, die zur Randale tendiert und so weiter. Das ist eine ziemlich große Gruppe, die sich bis heute nicht hat impfen lassen und die sich auch zum großen Teil irgendwie nicht angesprochen fühlt. Anscheinend auch ja abwendet, trotz aller Beteuerungen, trotz allen Werbens dafür, sich bitte impfen zu lassen. Die fühlt sich bisher nicht angesprochen, diese Gruppe von 12 Millionen Deutschen.
Ja, und deswegen muss man das auch unterscheiden. Ein Teil davon fühlt sich nicht angesprochen, hat ernste Sorgen, ist beunruhigt oder was auch immer. Die kann man argumentativ überzeugen. Da muss man sich kümmern. Ich habe eben gesagt, Argumentation ist da gefragt. Anstrengung ist da gefordert. Da kann sich jeder drum kümmern und jeder sich bemühen. Und der zweite Teil, der ist wesentlich kleiner, das ist der extremistisch unterwegs ist, der aggressiv unterwegs ist, der das missbraucht, gegen den Staat zu agentieren.
Das sind
es sind nicht die 12 Millionen, ist doch vollkommen klar. Es ist ein kleiner Teil davon, aber da geht es doch nicht um Groß und Klein. Der Teil ist gefährlich. Und deswegen müssen wir das ernst nehmen. Ich bin da hundertprozentig dagegen, zu sagen, das ist nur eine kleine Gruppe, die können wir so mit links liegen lassen. Nein, 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 die sind brandgefährlich, weil sie eben mittlerweile nicht nur reden, schwätzen, sich gegenseitig hochstacheln, sondern auch zu Taten schreiten.
Sie haben vorhin
da sind
gesagt,
wir schon
sie
in einer Phase, die weitergegangen ist.
Ans Versammlungsrecht ran, Herr Reul, ans Versammlungsrecht. Vielleicht können Sie das noch einmal sagen. Was kann man da machen? Was wollen Sie da machen?
Also wir bei uns in Nordrhein-Westfalen machen ein neues Versammlungsrecht und wir wollen einfach ein paar Regeln haben, die gelten aber dann für alle. Die Versammlungen schützen, weil das ja ein ganz, ganz hohes Gut ist, aber gleichzeitig auch sicherstellt, dass sie nicht gestört werden können von irgendwelchen Verrückten. Oder dass einer, der eine Versammlung durchführt, auch sich auf bestimmte Regeln halten muss, damit es nicht drunter und drüber geht. Und dahinter steckt natürlich eigentlich die Hoffnung, dass man diejenigen, die freiheitlich demonstrieren wollen, die ein Anliegen haben, das muss in unserer Gesellschaft möglich sein. Auch wenn die komischsten Anliegen haben, müssen sie sich darstellen können. Aber es gibt Grenzen, die dürfen nicht Gewalt anwenden. Und die anderen, die Mehrheit, die da mit unterwegs ist und denkt, sie protestiert für ein tolles Anliegen, die muss kapieren, sie machen sich mitschuldig. Ich finde, die Frage geht nicht nur an diejenigen, die gewalttätig sind, sondern auch an die anderen, die Mitläufer. Ich will das mal so nennen. Die deutsche Gesellschaft, die deutsche Geschichte ist voll von Entwicklungen, wo Mitläufer dazu beigetragen haben, dass die Gesellschaft, dass der Staat sich falsch entwickelt hat. Insofern, Mitläufer, passt auf, lasst euch nicht missbrauchen. Kümmert euch, geht alleine demonstrieren, aber trennt euch von denen, die da ganz andere Absichten haben.
Herr Berger, noch mal einmal auf diese Zahl zu sprechen zu kommen. 12 Millionen Deutsche, die bis heute nicht geimpft sind. Über die werden so behandelt, als sei das so ein Haufen von Idioten aktuell. Das sind ganz viele Menschen einfach, genauso viele wie Scholz-Wähler, habe ich gerade gezeigt, bei der Bundestagswahl. Das heißt, das kann doch gar nicht richtig sein, diese Menschen auszugrenzen, abzuschneiden vom öffentlichen Leben, Herr Berger.
Kurz nochmal zum Kanzlerzitat. Die Aussage würde ich in der Absolutheit nicht so stehen lassen wollen. Ich denke, das ist ein bisschen unglücklich formuliert. Natürlich haben wir momentan soziale Spannung oder extreme gesellschaftliche Spannung, aber die bauen nicht alle auf dem Coronavirus, sondern ich denke, da gibt es viel tiefere Gründe. Ich habe heute gerade zufällig eine Studie gelesen, da hieß es, dass ungefähr 65% der Bevölkerung orientierungslos sind bei solchen Dingen, 20% lassen sich mit Sachargumenten überzeugen und 15% sind einfach nur dagegen. Und das Management der letzten Monate war eben doch ein bisschen unglücklich, ein bisschen uneinheitlich. Und das hat die Leute noch zusätzlich versichert, sodass dieses Potenzial von 65% Unentschlossener dann leichte Beute geworden sind für irgendwelche Erstesoteriker und jetzt eben für diese doch schon teilweise extremistischen Gruppierungen.
Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie heute Abend dabei waren, Herr Berger. Wir wollen noch einen mit in die Runde holen, der hier aus Berlin für die Kirche, für die große Zahl der Christen in Deutschland steht. Gerade in dieser Zeit, das ist Bischof Heiner Koch hier aus Berlin, Erzbischof. Schönen guten Abend, Herr Bischof.
Guten Abend.
Ich würde gerne mit dieser Frage, die wir gerade diskutiert haben, mit Ihnen weitermachen. Also kann das richtig sein? 12 Millionen Menschen, die sich bisher nicht haben impfen lassen und wo wir alle, mich eingeschlossen, das nicht richtig verstehen können in dem Moment. Aber kann es richtig sein, die auszugrenzen, die nicht mehr teilhaben zu lassen an ja, großen Teilen des öffentlichen Lebens aktuell?
Also es kann auf keinen Fall der Weg sein. Wir haben letztlich keine andere Waffe als die Argumentation, das Gespräch, das einzuziehen. Wir würden ja nur bestätigen, was Sie sagen. Wir sind immer draußen. Ihr wollt gar nicht die Solidarität mit uns, sondern wir wollten nur die Solidarität mit euch. Der große Institutionsschub, der dahinter steht, noch die Angst vor der Institution, das nicht verstanden wissen sein werden. Das besonders Schwierige scheint mir dabei zu sein, dass dann dieser Konflikt bis in die Familien, bis in die Gemeinden hineingeht. Also ja. Für mich sind das schon große Zahlen und ich erlebe sie in jeder Gemeinde, dass es da ganz unterschiedliche Positionierungen gibt. Wer kann wann in die Gottesdienste, wer muss sich vor wem schützen? Es geht nur miteinander. Also da bin ich eindeutig meine Erfahrung. Ich habe damals als Bischof von Dresden Pegida erlebt und das fing genauso an. Diese Trennung, die wir da in der Gesellschaft haben, die Blasen, in denen wir uns aufhalten. Das kommt jetzt an diesen Punkten raus. Aber es ist im Grunde in der Gesellschaft da. Deshalb nochmal differenzieren, wahrnehmen und dann müssen wir zusammengehen, sehen, wie es weitergeht.
Aber was ist eine Alternative zu dieser Politik des, ich sage das jetzt mit meinen Worten, des Aussperrens, Herr Bischof?
Also da muss der Rechtsstaat, wo der Rechtsstaat handeln muss, muss er handeln. Mir scheinen zwei Dinge ganz wichtig zu sein. Das eine ist, wir müssen den anderen erst einmal verstehen. Also nicht fragen, warum machen die das nicht, wie wir es wollen, sondern sie verstehen, warum haben sie Angst, sich zu impfen. Ich merke immer wieder auch in unserer Gemeinde, es ist ganz wichtig, zuzuhören, verstehen zu lernen. Das Zweite, wir müssen verbindlich sein. Also wenn wir jetzt eine Ordnung haben, wie wir die für die Gottesdienste haben oder der Staat sie erlässt, dann muss die verbindlich sein und gültig sein. Das permanente Ändern ist zwar ein Stück manchmal der Lernerfahrung, die notwendig ist, aber wir müssen wirklich sagen, das gilt jetzt. Die Unsicherheit, die hinter den ganzen auch Protesten steht, ist, glaube ich, einer der großen Faktoren. Und das Zweite ist, wir brauchen wirklich Verlässlichkeit. Du kannst dich auf mich verlassen. Das Wort Solidarität. Ich stehe zu dir und respektiere dich und achte dich, auch wenn du meine Meinung nicht teilst. Also ich sage es immer in den Familien jetzt. Ihr müsst zusammen Weihnachten feiern, auch wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid. Und der andere muss wissen, der steht zu mir, auch wenn er meine Meinung nicht teilt. Sonst wird sich nichts bewegen. Wir müssen zusammen lernen, Lerngemeinschaft sein, unterwegs sein, vertrauen. Das Wort ist für mich das Wichtigste. Die Menschen müssen wieder Vertrauen haben in den Staat, in die Kirche, in die Gesellschaft, in Beschlüsse, in Regeln.
Im Moment, Herr Bischof, nehme ich das in meinem Umfeld genau wahr. Natürlich guckt man darauf, wie verbringt man Weihnachten. Natürlich macht man sich auch selber Gedanken mit den Eltern, mit den Großeltern, mit den Kindern. Wie möchte man da zusammenkommen? Und dann gibt's in der möglicherweise in der Familie und unter den Freunden eben auch Menschen, die bisher sich haben nicht impfen lassen. Wenn jetzt die Frage in Ihrer Gemeinde aufkommt, Mensch, Herr Bischof, wie soll ich damit umgehen? Soll ich den aussperren an Weihnachten oder soll ich ihn einladen, den Ungeimpften?
Also Weihnachten ist das Fest, wo Jesus und seine Familie ausgesperrt wurden aus der Stadt. Da war kein Platz für sie. Das ist meines Erachtens auch aus allen Erfahrungen in anderen Wellen der ganz schlechte Weg. Wir müssen zusammenstehen und zusammenhalten. Das ist schwierig, das ist anstrengend, ich weiß das. Aber ich sehe wirklich keine Alternative. Aber zusammenstehen heißt auch miteinander reden, den anderen verstehen wollen. Es heißt natürlich auch, dann zu sagen, es gibt gewisse Regeln, die, wenn du dich einhältst, ziehen wir Konsequenzen. Beispielsweise, wir haben in den Gottesdiensten das Problem, dass manche nicht mit Ungeimpften zusammen sein wollen oder viele inzwischen. Dann müssen wir halt auch Gottesdienste anbieten für die, die mit Ungeimpften nicht zusammen sein wollen und Gottesdienste, wo alle zusammen sein können. Man muss auch klug handeln können. Verlässlichkeit und Vertrauen, wir bleiben zusammen, auch wenn wir nicht die gleiche Meinung haben.
Herr Reul, ganz kurz noch einmal diese Runde gemacht. Wie regeln Sie das im Privaten? Also würden Sie zu Weihnachten Ungeimpfte vielleicht sogar gezielt einladen zu sich, also im Privaten, von denen Sie wissen, die haben sich nicht impfen lassen? Würden Sie die gezielt einladen oder sollen die draußen bleiben bei sich?
Die würde ich, glaube ich, nicht einladen. Aber die Frage stellt sich auch nicht, weil bei mir Familie, Weihnachten ein Fest der Familie ist. Und Gott sei Dank sind in meiner Familie wir uns alle einer Meinung und das Problem habe ich Gott sei Dank nicht. Aber es ist eine berechtigte Frage.
Frau Leuthäuser, in der Tat finde ich nämlich auch, weil das hört sich 2G, in Restaurants kann man das vielleicht noch irgendwie regeln. Ja? Aber wie macht man das im Privaten? Setzen Sie 2G im Privaten tatsächlich um, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger? Sagen Sie, wenn Sie jemanden hören, der nicht geimpft ist, bleibt's draußen?
Also ich werde ja mit Jüngeren, mit Kindern zusammen auch Weihnachten verbringen. Die sind nicht geimpft, aber jetzt gerade einer auch gerade über 12. Natürlich verbringe ich mit dem zusammen Weihnachten. Und es gibt ja Tests, und das, glaube ich, sollte man in diesem Zusammenhang nochmal sagen. Das ist ja eine Momentaufnahme und nicht alle gerade Schnelltests haben auch eine gewisse Anfälligkeit, ist nicht 100% sicher, aber man kann ein Risiko minimieren, man kann Standards einhalten mit dem Lüften und mit Hygiene und allem. Und ich denke, das muss man ganz verantwortungsbewusst im eigenen Umfeld machen.
Aber gegen das Lüften
hat keiner was. Aber Weihnachten ist nicht das Fest, wo ich aussperre.
Gegen das Lüften hat zum Glück keiner was, zumindest meistens nicht bei uns im Studio. Georg Mayer, der Innenminister von Thüringen. Wie gehen Sie damit im Privaten um? Was ist Ihre Botschaft an die Thüringer? Sollen die Weihnachten nur gemeinsam feiern, wenn sie alle geimpft sind? Sollen Ungeimpfte an Weihnachten draußen bleiben?
Ich muss es leider so sagen. Wir haben in Thüringen mit die höchste Infektionsrate. Wir sind am stärksten von der Pandemie betroffen. Unsere Krankenhäuser sind voll. Wir müssen Schwerkranke in andere Bundesländer verlagern.
Also ja.
Das heißt ja, natürlich, ich habe eine Verordnung in Thüringen, daran halte ich mich selbst natürlich auch im privaten Bereich. Muss auch so sein. Das heißt, man kann sich nicht mit Ungeimpften in größerer Anzahl treffen, sondern da gibt es eine klare Maßgabe, an die hält sich selbstverständlich der Innenminister und ich hoffe, der Rest der Bevölkerung eben auch.
Wir schließen an dieser Stelle mit dem Bischof, mit Heiner Koch, gerne so wenige Tage vor Weihnachten. Was ist Ihre Botschaft, wenn wir darüber sprechen? Wir haben jetzt politisch das diskutiert. Wie wollen wir es schaffen, dass die Gesellschaft wieder zusammenkommt, dass wir alle wieder eins sind, samt Ungeimpften und Geimpften? Was ist Ihre Botschaft an alle Deutschen vom Weihnachtsfest? Wie wir zusammenkommen, wie wir die Gräben, die Kluft, wie Frau Schnarrenberger gesagt hat, überwinden?
Es geht nur, wenn wir Ängste abbauen, wenn wir Vertrauen schenken. Das heißt, ich respektiere, dass der andere anders denkt, auch wenn ich seine Meinung nicht teile. Ermutige jeden für seine Entscheidung, allerdings auch die Konsequenzen zu ziehen. Wenn ich nicht mich impfen lasse, habe ich Einschränkungen. Das ist ein Stück meiner Größe, meiner Freiheit. Das muss ich auch abverlangen. Im Übrigen hoffe ich sehr, dass wir auch Symbole und Akte setzen, wo man sagt, ja doch, Das Gemeinsame auch in dieser Gesellschaft ist größer als das Trennende. Ich werde die solche Akte setzen, werde halt zum Beispiel Gottesdienst feiern mit denen, wo Ungeimpfte auch reinkommen können und welche nur geimpft werden. Ich halte mich sonst ansonsten an die Regeln, die im Gefängnis gelten, wenn ich den Gefängnisgottesdienst halte und an die ganz schwierige Zusammenkunft auch mit den Obdachlosen, die ja natürlich eine besonders gefährdete Gruppe sind. Aber ich gehe zu ihnen hin. Da müssen halt schärfere Regeln gelten. Aber das werden wir den allen rechtzeitig und gut, glaube ich, verständlich machen können.
Danke an den Erzbischof von Berlin, Heiner Koch. Danke an Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul. Danke an Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, dass Sie bei uns waren. Und danke an Thüringens Innenminister Georg Mayer. So kurz vor Weihnachten. Wir werden diese Diskussion hier austragen. Angstfrei, ganz offen, verschiedene Meinungen gelten lassen. Das Austragen hier in dieser Sendung, das hat heute große Freude bereitet. Und wir werden alle ganz genau benennen, wo die Schwelle eben ist, bis wohin es sich gehört und ab wann es eben ja, zu Gewalt überschlägt. Und dann werden wir hier alle gemeinsam zusammenstehen. Das wäre toll, erst recht zu Weihnachten. Danke für diese Sendung. Die richtigen Fragen sind am nächsten Sonntag zurück um 9:45 am Sonntagabend.